Die Aussage Form follows Function findet im neuen Bauen eine klare und ausführliche Anwendung. Es muss nicht immer Stahlbetonbau sein. Die Leitsätze und Grundprinzipien dieser architektonischen Strömung können uns noch heute dazu inspirieren, bezahlbaren und qualitativ hochwertigen Wohnraum zu schaffen. Worum genau geht es beim neuen Bauen und welchen Einfluss hat diese Strömung noch heute auf unser modernes Bauwesen? Hallo und herzlich willkommen zum Global Podcast, der Podcast rund um das Thema Bau. Ich bin froh, dass du dabei bist. Los geht's. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Global Podcast. Ich war vor kurzem in Marienbad, ein Kurort in Westböhmen, also in Tschechien, und in meinen Augen eine wundervolle Stadt. Und in dieser Stadt gibt es auch zahlreiche Hotels, die im Baustil des Jugendstils gebaut worden sind. Und deshalb geht es heute auch wieder um eine Folge von Baukulturen, Baustilen. Und alle, die noch nicht in Marienbad waren und in der Nähe von Tschechien wohnen, also in der Nähe der Grenze, eine absolute Empfehlung, nach Marienbad für einen Tag, für ein, zwei Tage vorbeizuschauen und sich diese tolle Stadt mal genauer anzuschauen. Und heute geht es um einen Baustil. Und zwar blicken wir in eine Art neues Bauen. Und da hat die Luisa einen wunderschönen Artikel geschrieben, den ich euch heute gerne erzählen möchte. Also springen wir hinein und schauen wir uns das neue Bauen mal genauer an. Erbeschwere Zeiten, das neue Bauen. Gerade Kanten, geometrische Formen und zeitloses Design. Das neue Bauen ist eine architektonische Strömung der Moderne, die vor allem durch Industrie- und Nachkriegsbauten geprägt ist. Worum genau geht es beim neuen Bauen und welchen Einfluss hat diese Strömung noch heute auf unser modernes Bauwesen? Verspielte Architektur und pompöse Fassaden prägten viele vergangene Epochen über Jahrhunderte, wenn nicht sogar Jahrtausende hinweg. Mit dem Übertritt ins 20. Jahrhundert änderte sich das allmählich. Städte zogen immer mehr Menschen an und die zahlreichen Arbeiter in den Fabriken brauchten Wohnraum. Bezahlbaren Wohnraum. Während die Bevölkerung vor allem in den unteren Schichten der Gesellschaft geradezu explodierte, konnte der Wohnungsbau dem kaum gerecht werden. Gleichzeitig trägt diese Epoche ein schweres Erbe, das des Ersten Weltkriegs, der Europa bis in die Grundfesten erschütterte. Funktionale Nachkriegsbauten prägten das Bild der Industriestädte. Es ging nicht mehr darum, Monumente für die Zukunft zu schaffen, sondern einen Raum, in dem Menschen möglichst preiswert gut leben konnten. So entstand von 1910 bis 1930 die architektonische Bewegung Neues Bauen. Ganze Städtebauprojekte wurden umgesetzt und selten ging es speziell um einzelne Bauwerke. Das große Ganze stand im Zentrum der Aufmerksamkeit. Gemeinsam schauen wir uns in dieser Podcast-Folge genauer an, was diese neue Bauen für Änderungen mit sich brachte und welchen Einfluss es noch heute auf unsere Baubranche hat. Was können wir von den Architekten und Ingenieuren der damaligen Zeit lernen? Seid auf jeden Fall gespannt. Also, Baustil, neues Bauen, zeitlich einzuordnen, Anfang des 20. Jahrhunderts, vor allem auch in der Zeit des Ersten Weltkriegs geprägt. Also man sagt, okay, 1910 bis 1930, das war so die architektonische Bewegung des neuen Bauens. Und Fokus war vor allem, ja, weil es immer mehr Menschen in die Städte zog, natürlich auch viele Menschen, die in der Industrie arbeiteten, dass die halt einfach einen bezahlbaren Wohnraum benötigten. Und deshalb hat man auch hier eine neue Kultur des Bauens entwickeln mit dem neuen Bauen, um halt hier preiswerten Wohnraum gerade für große Städte zu schaffen. Also springen wir hinein. Was sind denn die Grundprinzipien des neuen Bauens? Die politischen und gesellschaftlichen Veränderungen rund um die Zeit des Ersten Weltkriegs sowie die darauffolgenden Jahre verlangten also ein neues Verständnis von Architektur und Ingenieurwesen. Typische Merkmale des neuen Bauens lassen sich in drei Bereiche zusammenfassen. Diese prägen Gebäude der damaligen Zeit und haben auch heute auf unsere moderne Architektur noch immer einen großen Einfluss. Kommen wir zum ersten Punkt. Materialien und Technologie. Um Bauvorhaben umzusetzen, wurden vor allem neue industrielle Materialien verwendet. Dazu gehören vor allem Stahl, Glas, Stahlbeton und auch Backstein. Auf diese Weise war es möglich, größere Gebäude oder ganze Gebäudekomplexe zu konstruieren und zu erbauen. Im Gegensatz zu vorangegangenen Architekturepochen blieben Anhänger des neuen Bauens bei klarer Strukturierung mit geraden Linien. Einfache kubische Formen, offene Grundrisse und freistehende Wandscheiben hatten einen Vorteil. Sie waren kostengünstig, einheitlich und boten trotzdem einiges an Platz sowie Wohnkomfort. Inspiriert wurde diese Form des Bauens beispielsweise von der Inselarchitektur in Griechenland. Dann der zweite Punkt, Funktionalität. Die Aussage Form follows Function findet im neuen Bauen eine klare und ausführliche Anwendung. Von der Form des Gebäudes sollte jeder Betrachter erkennen, was seine Funktion sein sollte. Eine Fabrik sah aus wie eine typische Fabrik und ein Wohnhaus wie ein typisches Wohnhaus. Dekorationen nahmen eine untergeordnete Rolle ein und Architekten spielten mit klar abgegrenzten geometrischen Flächen wie Quadraten oder Rechtecken. Architekten besannen sich auf das Wesentliche eines Bauwerks. Viel wichtiger als eine ausladende Dekoration war die Nutzbarkeit des Gebäudes für seinen jeweiligen Zweck. Okay, Funktionalität, also weniger ausschweifendes, sondern wirklich Gebäude so errichten, dass die einen klaren Zweck erfüllen und weniger Schnickschnack, sondern vielmehr etwas, ja, was halt in dem Fall auch wirklich Sinn macht für die entsprechende Nutzungsgruppe, die dieses Gebäude bewohnt. Okay. Kommen wir zum dritten Punkt, soziale Verantwortung. Geprägt von Fabriken mit Tausenden von Mitarbeitern war natürlich vor allem der Wohnungsbau ein tragender Pfeiler des neuen Bauens. Es mussten möglichst schnell viele Wohnungen in Fabriknähe entstehen, ganze Viertel wurden von den Fabriken errichtet und innerhalb weniger Jahre fertiggestellt. Die breite und schnell wachsende Bevölkerung sollte einen leichten Zugang zu Wohnraum haben, mit allen Geschäften, die sie brauchten, und einen kurzen Arbeitsweg. Dadurch entstand der typische soziale Wohnungsbau der Nachkriegszeit. So, also, die drei Grundprinzipien, ich fasse nochmal zusammen. Erstens mal Materialien und Technologie, also typische Materialien, wenn man so ein bisschen in die Schwerindustrie hineinschaut, was ist das? Klar, Stahl, Beton, vor allem diese Materialien waren damals sehr prägend für diese Kultur und natürlich auch, ja, offene Grundrisse, möglichst viel Platz für Wohnkomfort und ja, musste auch alles wirtschaftlich sein, also schnelles Errichten von Gebäuden, möglichst viel Wohnraum und deshalb auch der zweite Punkt war das Thema Funktionalität, also so Dekorationen eher weniger, vielmehr stand da die Nutzbarkeit des Gebäudes für den entsprechenden Zweck im Vordergrund. Und dann natürlich auch drittens soziale Verantwortung, also viele bezahlbare Wohngebäude, Wohnanlagen in der Nähe von den Industrien, von den Fabriken. Man sollte auch einen leichten Zugang haben und deshalb entstand auch so der soziale Wohnungsbau der Nachkriegszeit. Okay, schauen wir uns mal einige Beispiele an für ein neues Bauen. Und diese Reise führt uns quer durch Europa und sowohl zu Einzelbauten als auch gerade zu den angesprochenen Stadtvierteln, die sozialen Wohnen einen Raum geben. Erstes Beispiel, Fagus-Werk in Alfeld, Deutschland. Nur wenige Jahre nach der Jahrhundertwende beauftragte der Firmengründer Karl Benscheid den jungen Architekten Walter Gropius mit einem ganz besonderen Projekt. In Alfeld sollte eine Schuhleistenfabrik entstehen. Dabei sollte Gropius neue Ideen und Innovationen einfließen lassen und es entstand sein Erstlingswerk. Gerade Linien, große Fensterflächen und die Verwendung industrieller Baustoffe waren der Startschuss für eine neue Art des Bauens. Das Fagus-Werk gilt heute als erstes Bauprojekt des neuen Bauens. Für Fabriken war eine Konstruktion aus Stahl und Glas ungewöhnlich. Vor allem die stützenlosen, verglasten Ecken sind dafür verantwortlich, dass es sich klar von seinen Bauzeitgenossen abhebt. Seit seiner Fertigstellung im Jahr 1911 wird hier durchgängig produziert. In diesem eingetragenen Baudenkmal entstehen neben den namensgebundenen Fagus-Schuhleisten auch Mess- und Brandschutzsysteme. Eine aufwendige Restaurierung von 1982 bis 2002 lässt die Fabrik noch heute in alten Glanz erstrahlen und im Jahr 2011, anlässlich des 100-jährigen Bestehens, wurde das Fagus-Werk in die Liste des UNESCO-Welterbestätten aufgenommen. Ja, wenn man sich das Bild anschaut, schaut auch sehr schön aus, wirklich mit großen Fensterflächen und viele große Flächen ohne ja, Stützen, die die Funktionalität oder diese Raumgestaltung beeinträchtigen würden. Sehr schön. Ja. Okay, dann in unser Nachbarland blicken wir jetzt nun rüber in die Tschechische Republik, Tschechien, und zwar in die Stadt Brünn. Ich glaube, in meinen Augen die dritt- oder viertgrößte, also eine der Top 5 größten Städte in Tschechien. Villa Tugendhat. Auch im Bau von Wohnhäusern zeigte sich ein starker Einfluss der Bewegung Neues Bauen. Der deutsche Architekt Ludwig Mies van der Rohe entwarf eine Villa in Brünn. Noch heute ein Sinnbild für Minimalismus und zeitlose Eleganz. Von 1929 bis 1930 entstand ein einzigartiges Haus für seine Auftraggeber, die Familie Tugendhat. Besonders ist hierbei nicht nur diese architektonische Reinheit durch einheitliche Struktur und ein offenes Raumkonzept, auch die idyllische Lage inmitten von Natur und seine nüchterne, aber elegante Gestaltung tragen zu einem faszinierenden Gesamtbild bei. Nach verschiedensten Nutzungen, unter anderem als orthopädische Abteilung des Krankenhauses oder als Turnhalle, erhielt es erst im späten 20. Jahrhundert wieder an Bedeutung und ging als architektonisches Erbe des neuen Bauens in die Nutzungsverantwortung des Museums der Stadt Brünn über. Noch heute gilt sie als Ikone des modernistischen Wohnungsbaus in Brünn. Als einziges Bauwerk moderner Architektur der Tschechischen Republik wurde die Villa Tugendhat im Jahr 2001 in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen. Nach umfassenden Restaurierungsarbeiten wurde das Haus 2012 für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Von Tschechien nach Deutschland, und zwar nach Stuttgart, zur Weißenhof-Siedlung. Bei dieser Weißenhof-Siedlung handelt es sich nicht um ein gewachsenes kleines Viertel, sondern das Ergebnis einer Weltausstellung zum Thema Neues Bauen. Präsentiert wurden hier die Arbeiten führender Architekten dieser Zeit, dazu gehören Walter Gropius, Le Corbusier und Mies van der Rohe. Innovative Wohnkonzepte schufen sozusagen ein Schaufenster, durch welches die Ideen des neuen Bauens betrachtet werden konnten. Der Deutsche Werkbund arbeitete mit den Architekten eng zusammen und durch die Verwendung damals innovativer Materialien wie Stahl und Beton entstanden in einer Bauzeit von nur 21 Wochen ganze 21 Häuser mit insgesamt 63 Wohnungen. Die Zeit des Nationalsozialismus brachte der Siedlung aufgrund der weißen Dachterrassen den Beinamen Araberdorf ein. Und um das ideale Stadtbild zu wahren, sollten die Häuser abgerissen werden. Doch glücklicherweise kam es nicht dazu. Durch den Kriegsausbruch wurde dieses Vorhaben gestoppt. Einige der Gebäude wurden während des Zweiten Weltkriegs teilweise zerstört und beim Wiederaufbau, beispielsweise durch Satteldachaufbauten, sehr verfremdet. Im Jahr 1958 wurde die Siedlung unter Denkmalschutz gestellt, später in den 1980er Jahren erfolgte eine umfassende Sanierung der noch verbliebenen Gebäude. Der Name der Siedlung Weißenhof geht übrigens auf einen Bäcker zurück. Georg Philipp Weiß hatte dort 1779 auf einem brachliegenden Stück Land einen landwirtschaftlichen Betrieb errichtet. Nicht nur die Siedlung, sondern auch der Stuttgarter Stadtteil Weißenhof sind nach ihm benannt. Schauen wir zu einem weiteren Gebäude. Und zwar auch zu unserem Nachbarsland, die Niederlande, und zwar nach Utrecht. Da geht es um das Rietveld-Schröder-Haus. Das Rietveld-Schröder-Haus wurde 1924 vom bekannten Möbeldesigner Gerrit Rietveld für Truss Schröder, eine Witwe mit ihren drei Kindern, entworfen. Sie wohnte bis zu ihrem Tod 1985 in dieser ganz besonderen Komposition von Wohnraum. Mit ihrem Tod übertrug sie ihr Haus in die Obhut der Öffentlichkeit und machte es damit für Besucher zugänglich. Rietveld war ein wichtiges Mitglied der niederländischen Kunstströmung des Stil. Diese wurde nach der 1917 gegründeten Zeitschrift für moderne Kunst benannt und brachte einen Stil hervor, der mit alten niederländischen Traditionen im Bauwesen brach. Genau ein solches Haus hatte Schröder sich gewünscht. Schlicht, modern und auf keinen Fall traditionell. Für den Möbeldesigner ging ein Traum damit in Erfüllung, seine Ideen für einen modernen Stil nun auch auf ein Haus übertragen zu können. Das Rietveld-Schröder-Haus gilt als architektonischer Höhepunkt der Stilbewegung und ist noch heute ein ikonisches Beispiel für neues Bauen. Die kubistische Form, das Verschmelzen von Innen- und Außenraum sowie die geraden Linien und Verwendung von Primärfarben sind prägende Merkmale dieser architektonischen Strömung. Also auch für alle Zuhörer, wenn Gebäude, Bauwerke hier aus unserem Blog beschrieben werden, absolute Empfehlung auch unseren Blog aufzusuchen auf unserer Webseite global.com, denn hier bekommt man nochmal einen, sagen wir, visuellen Eindruck der Gebäude aus diesem Baustil, neues Bauen. Genau, so, das waren jetzt einzelne Gebäude, Bauwerke. Am Anfang haben wir ja auch erwähnt, dass es sich sogar beim neuen Bauen um ganze Siedlungen drehen kann. Und deshalb blicken wir zu einer Großsiedlung, und zwar der Siemensstadt nach Berlin. Ein weiterer bekannter Name für dieses Viertel ist auch Ringsiedlung Siemensstadt, benannt nach der architektonischen Vereinigung der Ring, der die meisten Verantwortlichen angehörten. Heute liegt diese Wohnanlage im Berliner Ortsteil Charlottenburg-Nord. Erbaut wurde sie zwischen 1929 und 1931, ursprünglich geplant, um den Arbeitern der benachbarten Siemenswerke eine Möglichkeit für bezahlbaren Wohnraum zu eröffnen. Durch die notwendigen finanziellen Kürzungen entstand jedoch ein Siedlungsbauprojekt, das vor allem so günstig wie möglich möglichst viel Wohnraum schaffen sollte, ohne dass die Hygiene- und Komfortansprüche herabgesetzt würden. Dafür schrieb die Stadt einen Auftrag aus und fand schnell interessierte Architekten, größtenteils Anhänger des modernen Bauens. Im Ring herrschte zwar Einigkeit darüber, dass jedes der Gebäude in Detail anders aussehen sollte, trotzdem sollten den Wohnblöcken Einfachheit, Klarheit und Ehrlichkeit als Grundprinzipien zugrunde liegen. Man wollte bewusst weg von Ornamenten, Verzierungen und allgemein von der pompösen Architektur des Kaiserreichs. Die Ringsiedlung Siemensstadt war ein Experiment für neue Wohnkonzepte. Durch die Ausrichtung der Wohnblöcke zur Straße, die schmalen Zuwege und die geringe Tiefe wurde bewusst darauf hingearbeitet, dass die Menschen sich dort wohlfühlen konnten. Es sollte möglichst wenig der Wiesenfläche verbaut werden, die Gebäude waren nur so tief, dass jede Wohnung zu beiden Seiten Fenster und damit auch über den gesamten Tag hinweg genügend Licht hatte. Für jeden Bereich der Siedlung war ein anderer bekannter Architekt zuständig. Dadurch tragen die Gebäude jeweils andere, teils etwas skurrile Bezeichnungen. Der Architekt Otto Bartning schuf beispielsweise ein langgezogenes Wohnhaus mit dem wenig klangvollen Namen Langer Jammer. Im Juli 2008 wurde die Großsiedlung Siemensstadt als eine von 6 Siedlungen der Berliner Moderne in die Liste der UNESCO-Weltkulturerbe aufgenommen. So, jetzt habt ihr schon mal einen ganz guten Einblick über die verschiedensten Gebäude, also auch in dem Fall jetzt das letzte Beispiel, eine Siedlung des Baustils Neues Bauen gehört. Grundsätzlich, der Stil war sehr schlicht geprägt, näher zu den Fabriken, also zum Beispiel auch die letzte Siedlung mit Siemens, also hat man auch hier in der Nähe der Siemens-Werkstätten ein Gebäude für Wohnräume geschaffen. Und man ist weg von diesen pompösen, diesen Verzierungen, da wo sich die Architekten auch so ein bisschen ausgelebt haben, hin zu einem schlichten, nachhaltigen Stil hingegangen, da wo einfach die Wirtschaftlichkeit einfach im Vordergrund stand. Fazit, was ist das Fazit dieses Stils, Neues Bauen? Mit dem neuen Bauen kehrten sich Architekten des frühen 20. Jahrhunderts also endgültig von den Traditionen des historischen Stils ab. Sie legten den Fokus auf klare Linien, einfache Formen und innovative Materialien, um günstig, wirtschaftlich und schnell möglichst viel funktionalen Wohnraum zu schaffen, in dem auch die breite Bevölkerung gut leben konnte. Schließlich gab es zu dieser Zeit eine Menge sozialer, gesellschaftlicher und natürlich auch technologischer Veränderungen. Dem sollte die Baubranche vor allem im Wohnungsbau in nichts nachstehen. Was wir vom neuen Bauen lernen können. Das neue Bauen war eine prägende Bewegung für die Entwicklung unserer modernen Architektur. Hier wurde der Grundstein für viele zeitgenössische Baustile gelegt, die wir in weiteren Blogbeiträgen oder halt auch in Podcast-Folgen noch eingehender besprechen werden. Die Leitsätze und Grundprinzipien dieser architektonischen Strömung können uns noch heute dazu inspirieren, bezahlbaren und qualitativ hochwertigen Wohnraum zu schaffen, ohne zu viel Flächenverbauung oder zu hohe Investitionskosten in Kauf nehmen zu müssen. Durch die enge Verknüpfung von Form und Funktion können wir Gebäude so gestalten, dass sie ihren Zweck optimal erfüllen. Neben einem ästhetischen Design sollen jede Ecke und jedes Detail eine entsprechende Funktion haben, die das Leben der Bewohner verbessert. Durch diesen Anspruch wäre es wieder möglich, mehr für die Menschen zu bauen, die später in diesen Häusern leben, anstatt für die finanziellen Wünsche und Vorstellungen der Investoren, wie es heute leider oft der Fall ist. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Materialinnovation. Während des neuen Bauens wurden moderne Materialien wie Stahl, Glas und Beton eingeführt. Es wurde mit damals experimentellen Bauweisen gearbeitet, um alle Ansprüche am modernen Wohnraum erfüllen zu können, ohne die Ziele des sozial gerechten Wohnungsbaus aus den Augen zu verlieren. Ingenieure bauen heute seit Jahrzehnten überwiegend mit dem gleichen Baustoff, Stahlbeton. Und das, obwohl die schlechte Umweltbilanz des Betons schon lange bekannt ist und Materialien mit besseren Eigenschaften auf dem Markt sind. Natürlich ist das vor allem ein finanzielles Problem. Stahlbeton ist nun einmal günstig und wie bereits erwähnt, wird im Wohnungsbau schon lange mehr für die Investoren als für spätere Bewohner gebaut. Man will möglichst günstig Wohnungen bauen lassen, die möglichst teuer vermietet werden können. Umwelt- oder soziale Aspekte spielen da leider oftmals eine untergeordnete Rolle. Kaum jemand wagt sich an moderne Methoden und Baustoffe. Es bleibt also alles genau so, wie es ist. Die Baubranche ist sehr träge und unwillig, wenn es um Veränderungen geht. Glücklicherweise gibt es in unserer Branche auch Lichtblicke und von vielen davon könnt ihr in unseren anderen Blogbeiträgen oder auch Podcast-Folgen bereits lesen. Bleibt also zu hoffen, dass sich die Vorteile neuer Materialien und Technologien irgendwann gänzlich durchsetzen werden, wie es sich schon vor 100 Jahren geschehen ist. Ja, das war die Folge mit dem Baustil Neues Bauen. Als Fazit kann ich auch nochmal sagen, dass das ein sehr interessanter Baustil ist, um hier halt einfach möglichst kostengünstig viel Wohnraum, bezahlbaren Wohnraum für Leute zu schaffen, in der Nähe von Fabriken, Industrien, größeren Unternehmen und auch schlichtes Bauen, ja, ist häufig ausreichend, um halt einfach diesen bezahlbaren Wohnraum zu erschaffen. Und natürlich, es muss nicht immer Stahlbetonbau sein. Mittlerweile sind wir mit anderen Materialien, wie zum Beispiel auch Holz, so weit, dass wir auch dort einsetzen können, zum Beispiel auch bei Wänden, Stützen, Decken, in Kombination mit anderen Materialien, wie zum Beispiel auch den Stahlbeton, also hybrides Bauen. Hybrides Bauen mit unterschiedlichen Materialien, da wo die Stärken der entsprechenden Materialien genutzt werden können. Ich bin gespannt, was sich in der Zukunft noch alles entwickeln wird. Es wird ja viel auch schon ausprobiert, das finde ich gut. Und gerade wir hier in Deutschland mit unserem Ingenieurs-Know-how, mit unserem Technik-Know-how, haben eine große Verantwortung, hier auch die Baubranche nachhaltig in die Zukunft verändern zu können. In diesem Sinne, bleibt auf jeden Fall dran, besucht unsere Webseite, lest euch auch gerne den Blogbeitrag durch. Und dann freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet zum Global Podcast. Macht es gut. Ciao.